Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Moin Denise.
Hallo Astrid, moin.
Moin und herzlich willkommen zum Einfach Füttern Podcast mit einer neuen Folge, die wir auch dieses Mal wieder auch als Video bei YouTube hochladen wollen. Thema, auch wenn es vielleicht zeitlich fast ein bisschen zu früh erscheint, aber ist Häcksellänge beim Mais. Also Titel soll sein, weshalb spielt die Häcksellänge beim Mais auch eine Rolle? Denise, du fokussierst dich in deiner Arbeit ja recht regelmäßig und auch schon seit längerer Zeit auf die richtige Häcksellänge und hast da, weil es einfach auch zu einem ja eigentlich sehr wichtigen Thema und auch Herzensthema von dir geworden ist, auch schon mehrere Artikel veröffentlicht. Viel natürlich zum Thema Gras. Wie sieht es beim Mais aus?
Genau, grundsätzlich bin ich ja ein ganz großer Fan, wie du es schon richtig angedeutet hast, von der optimalen Häcksellänge in der Ration für die Kühe. Und ja, das setzt eben auch voraus, dass die Häcksellängen in den Grundfuttersilagen berücksichtigt werden, richtig eingestellt werden, damit dann man am Ende das Ergebnis am Futtertisch gut passt. Das Ziel dahinter ist ja einfach, die Futterselektionsmöglichkeiten zu reduzieren bzw. ganz auszumerzen. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach tatsächlich am besten, indem man ja einfach darauf achtet, dass die Kühe das Grundfutter nicht aussortieren können. Also lange Grassilage, Astrid hat es gerade schon angesprochen, da arbeite ich ja seit vielen Jahren in dem Bereich und habe auch schon viele Erfahrungen gesammelt, weil natürlich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht mit der theoretischen Häcksellänge arbeite, weil ich einfach festgestellt habe, dass da bei jeder Häckselkette was anderes rauskommt. Genau, und damit dann aber alles in sich geschlossen und sinnvoll ist, ist es auch wichtig, dass man die Häcksellängen in der Maissilage unbedingt während des Ernteprozesses kontrolliert und ja, ganz aktiv mitbestimmt, auch in Absprache mit dem Lohnunternehmer, dem Futterberater im Vorfeld seine Strategie festlegt.
Ja, nun habe ich dieses Kontrollieren der Häckselqualität auch vor ein paar Jahren schon auf den Betrieben mal gesehen. Ist es denn so, dass es tatsächlich noch nicht alle Betriebe machen?
Grundsätzlich hat uns da viel geholfen der Trend der Shredledge und auch der Trend der Kompakt-TMR, weil dann ja doch beide Trends relativ parallel vor 6-7 Jahren nach Deutschland rübergeschwappt sind und da ja doch der ein oder andere sich im Mais auch dann nochmal neu ausprobieren wollte, mal andere Dinge ausprobieren, statt konventionell mal Shredledge zu häckseln oder mal eine Kompakt-TMR zu testen und so weiter. Und dadurch ist hängen geblieben, und das finde ich halt, ist eine sehr positive Entwicklung, dass bereits doch viele, ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, also in meinem Bereich, in dem ich mich bewege, machen es natürlich fast alle. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so der bundesweite Schnitt ist oder der Schnitt in der Dachregion. Aber grundsätzlich achten doch schon deutlich mehr Landwirte während der Ernte in der Maissilage auf die Häckselqualität, was ich richtig, richtig gut finde. Da gibt es auch viele coole Videos zu. Und ja, damit sollte man sich eingehend beschäftigen. Das ist so, weil einfach das dazugehört, wenn man Kühe gesund füttern will, was ja auch unser Motto ist, dass man die Häcksellängen im Griff behält und auch guckt, dass die Kornqualitäten stimmen etc.
Wie sieht es vor Ort aus? Wie lässt sich da denn jetzt die optimale Häcksellänge dann kontrollieren?
Ja, mir ist immer ganz wichtig, dass man sich vorher schon ein bisschen Plan macht. Also wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dann auch dafür zuständig, die Absprache mit dem Lohnunternehmer tatsächlich zu treffen, dass dann nicht irgendwie von dem Herdenmanager, dem Betriebsleiter und noch dem Azubi irgendwie ein Tipp kommt an die Fahrer, was sie noch anders einstellen sollen, ist natürlich ganz wichtig. Und dass man dann tatsächlich auch ab dem ersten Wagen die Häckselqualität überprüft. Und dann reicht es eben nicht, das einmal morgens zu machen, bei den ersten 3, 4 Wagen zu gucken, sondern man muss dann im Tagesverlauf immer wieder die Häckselqualitäten überprüfen. Das ist einfach auch das, worüber ich dann in der Praxis oft gestolpert bin, dass es dann zwischendurch ein Fahrerwechsel, ein Technikwechsel oder was mit der Technik ist nicht in Ordnung passiert und man dann leider erst nach Öffnung der Silage mitbekommt, dass der kleinere Haufen, wo eben dann die restlichen 15 Hektar reingegangen sind, deutlich schlechter von der Häckselqualität aufgestellt ist als der große Haufen beispielsweise. Oder auch manchmal leider andersrum, das ist natürlich noch fataler für den Betrieb. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, eine Person, die ist dafür verantwortlich, stellt sich dann mit der Schüttelbox und einem Eimer Wasser an den Silo und steht dann auch in einer kurzen Kommunikationskette zu den Fahrern, zu dem Häckslerfahrer vor allen Dingen und bespricht.
Planauftrag sozusagen.
Ja, genau.
Das hört sich, oder Ernte ist ja immer eigentlich ein bisschen zeitintensiv und auch immer schnell ein bisschen hektisch.
Ja, auf jeden Fall.
Es wird ja wahrscheinlich jetzt in den Köpfen der Zuhörer so sein, so, wer soll das bitte machen? Da hat doch keiner Zeit für. Warum lohnt sich das doch in deinen Augen?
Ja, das ist natürlich so, dass es zeitintensiv ist und man da ja auch von der Kommunikation sensibel sein muss, weil man da, gerade wenn Personen gestresst sind, das geht mir ja genauso, man ja auch nicht, es geht ja nicht darum, Kritik dann zu üben, sondern es geht ja dann darum, gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten. Und wenn dann die Häckselqualität nicht zufriedenstellend ist, weil die Körner beispielsweise nur angeschlagen sind und nicht mindestens gevierteilt oder sogar noch feiner und das aber mein Ziel ist für die diesjährige Ernte, dass ich dann auch einfach versuche, da ja noch ein besseres Ergebnis zu erreichen. Und das ist schwierig, also gar nicht mal wegen des absoluten Workloads, den man oft hat, sondern wegen des mentalen Stresses. Also es ist dann oft so eine Mindset-Geschichte, die einen ja dann tatsächlich auch vor größere Herausforderungen stellt. Und aus dem Grund sagte ich eben ja bereits, es ist hilfreich, wenn man im Vorfeld schon mal mit dem Lohnunternehmer ins Gespräch geht, um da einfach auch auszuschließen, dass es Missverständnis gibt, ne, für den einen. Das haben wir ja auch immer mal wieder im Training. Für den einen ist halt eine kurze Grassilage 40% im Obersieb und für den anderen sind es dann 15. So. Also jeder versteht ja was anderes und dass man da einfach im Vorfeld schon die Zeit nutzt, um sich abzustimmen. Deswegen erscheint ja auch der Podcast jetzt rechtzeitig und nicht erst, wenn dann Süddeutschland schon am Häckseln ist. Ja, und ist aber aus meiner Sicht einfach die wichtigste Arbeit an dem Tag, ne? Weshalb man da nicht drauf verzichten kann.
Kannst du das irgendwie in Zahlen ausdrücken, was es für einen Effekt hat dann? Ob ich es kontrolliert habe und das tatsächlich sich alles im Zielbereich befindet, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, oder wenn ich das eben nur einmal morgens mache, denke, Einstellungen sind richtig, was soll da noch kommen und laufen lasse?
Ja, also tatsächlich kann ich das schon in Zahlen ausdrücken, weil ich ja leider in den letzten 12 Jahren immer mal wieder über Maishaufen rübergestolpert bin, die so von der Häckselqualität einfach eine Vollkatastrophe sind. Gerade wenn man jetzt als Berater von Betrieb zu Betrieb fährt, also darum geht es ja in meinem Job, dann Wissen zu teilen, was ich irgendwo anders mitnehmen konnte, Erfahrungswissen zu teilen. Und wenn man dann so von dem einen Betrieb kommt, wo man fast keine Maiskörner in der Anschnittfläche sieht, weil die alle fein vermahlen sind, und fährt dann zu einem anderen Betrieb und fasst einmal rein in den Mais und hat direkt 2, 3 Körner, die nur leicht angeschlagen sind, wenn überhaupt, dann arbeite ich gerne mit Schulnoten, um das auch einfacher zu machen für den Betriebsleiter. Das hilft denen auch oft dann in der Kommunikation mit den weiteren Beteiligten. Und da ist einfach Fakt schon häufig gewesen, dass wir eben genau diese beschriebene Situation von vorhin hatten, dass die 2 Silos parallel befüllt wurden, dann mit unterschiedlichen Maschinen gehäckselt oder was auch immer dann der Grund war, weshalb die Häckselqualität plötzlich sich verschlechtert hat im Laufe des Tages oder im Laufe der 2, 3 Tage, je nach Betriebsgröße fährt man da ja auch ein bisschen länger. Und da ist es einfach so, dass diese Umstellung der Kühe von einem auf den anderen Haufen entscheidender wirtschaftlicher Faktor ist. Also das sind schnell 1 bis 2 Liter Milch zwischen einem gut gehäckselten Mais und einem schlecht gehäckselten. Und wenn man sich das dann hochrechnet, sind das einfach auf 100 Kühe gesehen 15.000, 20.000 Euro Umsatz, der mir fehlt, den den merke ich ja nicht bewusst, dass der mir fehlt, weil ich fütter die beiden ja nicht parallel in zwei Versuchsgruppen in meiner Herde, die ich dann nach Laktationsnummern aufgeteilt habe, wie auf dem Versuchsgut. Und ja, tatsächlich ist das dann schon eine Herausforderung, weil das ja über Kraftfutter dann in der Regel eingekauft wird. Ne? Man hat ja so das Gefühl, Mensch, die Kühe können ja noch mehr, ich probiere dann mal. Und wenn ich dann mir beispielsweise Körnermais dazu kaufe, um das auszugleichen, funktioniert das auch recht gut. Und ich sage dann immer so ganz provokant, wenn diese Stärkereste oder die Maiskörner dann hinten im Kothaufen wieder zu finden sind und ich habe dann noch eine Biogasanlage, dann habe ich ja wenigstens da noch was von. Aber ich habe eben auch viele Betriebe, die nicht in dieser Situation sind und wo es echt ja ein großer wirtschaftlicher Nachteil für den Betrieb ist. Ne?
Du sprachst eben auch schon von Schulnoten. Da geht es ja wahrscheinlich um Objektivierung so ein bisschen. geht ja darum, ja. Dass man da bewusster mit umgeht mit dieser Herausforderung, ne? Und sich eben klar macht, wie viel Potenzial da auch auf der Straße liegt. Kannst du da vielleicht noch 2-3 Worte zu sagen?
Ja, also ich arbeite ja tatsächlich während des Ernteprozesses dann mit der Schüttelbox oder empfehle das dann auch den Landwirten, dass sie die jede Stunde dann einmal nutzen und da auch ruhig mit den Richtwerten arbeiten können. Entweder sie machen Schredlatsch, nehmen sie halt die Richtwerte, oder sie machen konventionelle Mais-Silage. Und dann ist es aber auch hilfreich, sich die internen Richtwerte zu erschütteln. Also wenn ich jetzt eine Mais-Silage habe, die sehr gut funktioniert für mich, weil ich weiß, dass das in der TMR dann auch eine optimale Verteilung bringt, dann macht es auch einfach Sinn, mich an meinen Richtwerten zu orientieren, weil wir doch auch immer wieder im Training feststellen, dass die Schwankungsbreiten sehr groß sind und auch vieles funktioniert. Und was für mich immer wichtig ist, dass Gras- und Maishäcksellänge eben zueinander passen, damit die Kühe dann nicht entweder den Mais, weil schlechte Schredlätsch in Anführungsstrichen, aussortieren können oder dann die lange Grassilage, wie auch immer. Und mit den Schulnoten, genau, ich versuche das natürlich für mich. Ich bin ja subjektiv, ich kann da ja nichts dran ändern. Und es hilft einfach den Landwirten, wenn sie eine Schulnote haben, weil dann haben sie eine Vorstellung, wenn ich jetzt nur am Maishaufen stehe und sage, ja, der sieht nicht so gut aus, dann wissen sie nicht, ist das jetzt eine 2- oder eine 4-. So. Mhm. Und deswegen bin ich irgendwann mal dazu übergegangen, da war auch ein Landwirt, der zu mir sagte, ja, wenn du es jetzt in Schulnoten ausdrücken würdest, was wäre es denn dann? Und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, ach Mensch, damit kann er viel mehr anfangen. Und dadurch ist das System so ein bisschen entstanden vor einigen Jahren.
Seit Kindheit eingebrannt, Schulnotensystem.
Das Schulsystem, ja, tatsächlich. Ja. Also ist dann ja in anderen Ländern wieder andersrum, ne? Aber oder Buchstaben. Aber jetzt hier in Deutschland funktioniert es ganz gut, dass die Landwirte dann eine Vorstellung davon haben, wie schlecht das jetzt für mich ist. Und ja. Hilft ihnen dann ja auch im Gespräch mit dem Lohnunternehmer zu sagen, naja, die Völker hat aber gesagt, das ist jetzt nur eine 4- und da müssen wir unbedingt was machen, weil ich merke auch an meinen Kühen, dass da irgendwie die Handbremse gesetzt ist. Ne?
Geht ja auch um viel Geld.
Also gerade die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, die sind ja nicht ausgedacht. Ne? Das kann sich jeder überschlagen. Und das läppert sich dann so zurecht. Und dafür ist ja auch dieser ganze Ernteprozess, der ist ja einfach hochpreisig. Auch der Anbau von Mais ist nicht umsonst. Und dann ist es einfach super ärgerlich, wenn ich dann vielleicht auch noch auf einem nicht so günstigen Standort bin, wo ich dann auch um jeden Hektar Mais kämpfen muss, in Anführungsstrichen, weil der Standort gar nicht so optimal ist. Und wenn ich dann das Ganze, ja, in Anführungsstrichen, mit dem Arsch umreiße, weil ich da ja ganze Körner drin habe oder zu lange Lieschen überall und die Kühe dann meine super toll eingerechnete Ration mit ausreichend Rohfaser überhaupt nicht so fressen, wie sie sollten. Ne? Oder auch die Stärkegehalte, die vielleicht mit 36-38% gut liegen, auf einem guten Niveau liegen, auch so in den Kühen nicht ankommen, weil sie dann einfach in dem Kot wieder zu finden sind. Natürlich ist es so, wenn ich in einer Maisumstellung bin, im Herbst, dass ich dann erstmal mehr Maiskörner, mehr Stärkereste im Kot habe als dann im Sommer, wenn die Maisstärke einfach auch schneller ist. Das sind sicherlich auch Faktoren. Und wenn man zu den Fortgeschrittenen gehört, kann man die auch berücksichtigen. Man hat vielleicht 2 Mais-Silos, kann man ja auch sagen, ich mache den ich im Herbst füttern will, noch ein bisschen feiner von der Einstellung her, dass die Körner noch ein bisschen feiner sind als dann die, den ich im Sommer füttern will, damit der Mais dann nicht zu schnell wird. Aber das sind so Sachen für die Betriebe, die das schon seit 2, 3 Jahren erfolgreich gemeistert haben. Ich glaube, in der Praxis ist erstmal wichtig, so diese Grundlage zu schaffen, dass jedem klar ist, wer nicht am Silo steht mit seiner Schüttelbox und seinem Wassereimer, der versenkt einfach eine Menge Geld. Das ist leider so.
Das war deutlich.
Ja, gut, dafür bin ich ja bekannt. Also es nützt ja auch jetzt hier niemanden, also jemand, der sich das Video oder den Podcast anhört, weiß ja einfach oder ist interessiert an dem Thema und dann hilft es ja auch, wenn man es einmal deutlich auf den Punkt
bringt. Geht ja einfach um dieses ungenutzte Potenzial, ne?
Genau, und es geht einfach darum, zum einen die Häcksellänge zu optimieren, dass sie zur TMR passt, dass die ganze Fütterungsstrategie rund ist, weil weshalb diskutieren wir darüber? Weil diese ganzen, wie viel Kraftfutter füttere ich oder wie stelle ich dann die Kurven ein am AMS oder so diese klassischen Bausteine sind ja nur Randteile des Puzzles. Wichtig ist ja, dass die Trockenmasseaufnahme hoch liegt, dass die Tiere nicht sortieren können, damit die gesund sind, damit sie eine hohe Grundfutterleistung erreichen. Und das tun sie eben nur, wenn das Gesamtkonzept passt, ne?
Ja. Und also wenn du, lieber Zuschauer oder Zuhörer, eben auch das Gefühl hast, du hast vielleicht noch das ein oder andere ungenutzte Potenzial bei dir in der Fütterung auf dem Betrieb, dann bewirb dich gern bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und dann klären wir, ob wir dir helfen können, wo möglicherweise Potenzial liegt und wie dann auch eine Zusammenarbeit aussehen könnte, ne? Geht ja dann im Training einfach ganz viel um diese ungenutzten Potenziale, diese kleinen Stellschrauben, die dann eben dieses Puzzle komplett machen und ne, die dann ja auch dazu führen, dass der Betrieb mehr Spaß an der Arbeit hat, wieder motiviert ist, wenn die Tiere gesund sind und das irgendwie besser runterläuft.
Genau.
So viel erstmal zum Maishäckseln. Ich glaube, da waren ein paar sehr wertvolle Tipps dabei von dir, Denise. Und dann wünschen wir allen Landwirten, dass sie sich jetzt schon mal gedanklich damit auseinandersetzen und dann tatsächlich auch messbar für sich vielleicht einen Erfolg oder eine Verbesserung der Mais-Häckselqualität hinbekommen.
Ja, viel Erfolg euch bei der Ernte und dann bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.